Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, herzlich willkommen wieder einmal zu Economics, Events und Entscheidungen. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Carstens Corner. Mein Name ist Sebastian Franke und ich spreche heute mit unserem Chefvolkswirt, mit dem Namensgeber des Podcasts, Carsten Breski. Hallo.
Ja, hallo Sebastian.
Carsten, heute, beziehungsweise wenn die Folge dann morgen erscheint, gestern, war wieder mal EZB-Ratssitzung. Wir haben, wenn ich mich da recht entsinne, tatsächlich seit Juli, seitdem jetzt der aktuelle Zinserhöhungszyklus gestartet ist, jede dieser EZB-Ratssitzungen anschließend hier im Podcast zusammen besprochen. Ich freue mich da schon immer sehr drauf, dass ich dann quasi der erste oder zumindest einer der ersten Menschen bin, die deine Einschätzungen dann ganz brandheiß live zu hören bekommen. Ich habe es angesprochen, im Juli war jetzt die erste Zinserhöhung, damals noch um 50 Basispunkte, also 0,5 Prozentpunkte. Dann folgten zweimal 75 Basispunkte, sodass wir insgesamt vor der gestrigen Sitzung bei 200 Basispunkten innerhalb eines 3-Monats-Zeitraums lagen. Das war der schnellste Zeitraum, in dem sich EZB-Zinserhöhungen tatsächlich auf 200 Basispunkte addiert hatten. Vorher hat es zuletzt immer mindestens 1,5 Jahre gedauert, bis das so schnell passiert war. Jetzt ist es so, die EZB hat bei den Zinserhöhungen ein bisschen auf die Bremse getreten. Es sind dieses Mal jetzt nicht nochmal 75 Basispunkte geworden, sondern 50, obwohl 75 ja auch drin gewesen wären. Zumindest hatten das diverse Persönlichkeiten aus der EZB vorab schon mal so kommentiert, dass man sich nicht zu sehr darauf verlassen sollte, dass es dieses Mal nur die 50 Basispunkte werden könnten, dass die 75 nicht vom Tisch seien. Gib uns doch mal deine Einschätzung. Was hat jetzt dazu geführt, dass es eben genau diese 50 Basispunkte sind, begleitet von einer einer restriktiven geldpolitischen Aussage? Und warum hatte sich die EZB oder diverse Persönlichkeiten aus der EZB, wie gesagt, genötigt gesehen, im Vorfeld den Finanzmärkten zu vermitteln, seid euch mal nicht zu sicher, dass es nur 50 Basispunkte werden?
Ja, das sind ziemlich gute Fragen und ich bin auch immer noch so ein bisschen so am Nachkauen, dass immer nur, du bekommst es dann aus erster Hand, aber das heißt auch mal, dass noch der Denkprozess noch nicht ganz abgeschlossen ist. Also der Chefvolkswirt redet dann immer hier, bevor er vielleicht komplett zu Ende gedacht hat oder alles verdaut hat, was er während der Pressekonferenz gehört hat. Warum 50 Basispunkte und nicht 75? Das ist eine extrem gute Frage und eigentlich jetzt nach dem Treffen umso mehr, weil die 50 Basispunkte ja kamen mit einer extrem aggressiven Kommunikation. Was die EZB uns berichtet hat, war, dass sie gesagt hat, da kommen jetzt wirklich noch mehrere Zinsschritte und nicht mal kleine, sondern sehr wahrscheinlich weiterhin mit dem Tempo von 50 Basispunkten.
Da stellt man sich dann tatsächlich ja die Frage, warum es dann jetzt nicht gleich diese 75 geworden sind. Gerade wenn man im Vorfeld schon betont, seid euch nicht so sicher mit den 50, vielleicht werden es ja 75.
Ganz genau. Und dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine, oder es gibt mehrere Möglichkeiten. Die eine wäre, das ist alles nur ein großer Bluff. Ja, und die EZB redet jetzt nur hart, wird aber dann nicht alles liefern wollen. Und die andere ist, dass man sagt, okay, es war doch ein Kompromiss, dass die letzten Tauben, also die Anhänger der etwas lockeren Geldpolitik, fanden 75 Basispunkte doch zu viel und man hat einen Kompromiss geschlossen und der war halt okay, dann halt nur in Anführungsstrichen 50 Basispunkte, dafür aber deutliche Ansage, dass noch mehr kommen wird. Und da diese beiden Möglichkeiten sind, das war was ganz deutlich war, dass jetzt so im Vorfeld dieses EZB-Treffens, was wir ja an den Märkten gesehen haben, also dass die Kapitalmarktzinsen ein Stück gesunken waren, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Das hat der EZB deutlich nicht geschmeckt. Ja, weil das eigentlich hieß, dass auch wieder die Finanzierungsbedingungen wieder etwas lockerer wurden und das wollte die EZB nicht. Und da wollte man jetzt, denke ich, ein bisschen entgegensteuern. Warum man sich jetzt nicht getraut hat, so einen Überraschungskuh zu landen mit 75 Basispunkten, da werden wir wahrscheinlich erst nochmal 3 Wochen abwarten müssen, weil dann erscheinen dann die Protokolle von dem heutigen Treffen.
Ja, da können wir schon mal gespannt sein. Du hast es erwähnt, an den Kapitalmarktzinssätzen für diverse Finanzprodukte, die eben die Zinsen zur Basis haben, lässt sich so ein bisschen ablesen, was die Marktteilnehmer für die Zukunft an Zinsen erwarten. Und da hat eben der EZB wohl nicht so ganz geschmeckt, was sie da gesehen hat. Trotzdem kann man ja sagen, wenn jetzt die Wahl bestand zwischen einer Hawkish-Message mit einem 50er-Schritt und einer Dovish-Message, also einer Taubenbotschaft, also einer eher akkommodativeren Aussage mit einem 75er-Schritt. Ist das nicht so generell ein Konflikt, den man sich dabei gibt in Sachen Glaubwürdigkeit? Ich meine, im Englischen gibt es da so schöne Sprüche wie Talk is cheap oder Put your money where your mouth is, was hier in diesem Fall ja im wahrsten Sinne des Wortes dann passieren würde. Hältst du das für sinnvoll, dass man sich sozusagen zwischen diesen beiden Methoden entscheidet, die jeweils das, was man als Zinsschritt dann tätigt, mit der Kommunikation wieder so ein bisschen konterkarieren?
Ja, also wir, weil es ja immer ein kompromissbasiertes Konstrukt ist bei der EZB. Und ich denke, man muss einfach so sehen, die geldpolitischen Falken, die dann jetzt gesagt hätten, 75, waren wahrscheinlich nicht bereit, um dann zu sagen, dann wird es danach aber deutlich weniger. Ja, und da ist es halt wirklich der Kompromiss, weil die Falken waren nicht bereit, einen Kompromiss einzuschließen auf dem, was nach heute kommt. Und die Tauben waren nicht bereit, jetzt heute auch schon sozusagen diesen aggressiven Weg zu gehen. Ich denke, dass das wirklich die einzige Antwort ist. Sind wir auch ganz ehrlich, wenn die EZB jetzt im ersten Quartal 23, jetzt würde ich nochmal mindestens diese erwarteten 2 Zinsschritte a 50 Basispunkte liefert, dann wird sich keiner mehr daran erinnern, was jetzt hier wieder diese Pirouetten, die verbalen Pirouetten im Dezember gewesen sind. Da wird man sagen, jawohl, die EZB hat mehr oder weniger das gemacht, was sie gesagt hat. Hat diesen Normalisierungskurs der Geldpolitik, der ja mittlerweile jetzt doch auch eigentlich eine restriktive Geldpolitik wird, fortgesetzt. Und dann werden ihr diese kommunikativen Drehmomente wahrscheinlich verziehen.
Ich erinnere mich, dass nach den ersten beiden Sitzungen, auf denen es Zinserhöhungen gegeben hatte, wir so ein bisschen zu dem Schluss gekommen waren, Forward Guidance als Konzept ist bei der EZB jetzt quasi erstmal tot. Ist das jetzt wieder so ein bisschen Forward Guidance durch die Hintertür?
Ja, sehr, sehr gut. Sehr scharfsinnig. Das sieht natürlich genauso wieder aus wie Forward Guidance durch die Hintertür. Komplett einverstanden. Und das ist ja auch mal das Interessante an diesen ganzen Markterwartungen. Ne? Weil irgendwie die Märkte, die Experten nehmen ja dann doch alles, was die EZB sagt, für wahre Münze. Und genau, wir müssen es auch machen. Ja, ist auch ganz logisch. Wenn ich mir jetzt, ich muss ja dann immer so ein Stück schreiben, was man ja auch sehen kann, ne? think.ing.com für die Liebhaber. Wenn ich das aufschreibe, wenn ich jetzt schreiben würde, die EZB blufft nur. Die macht das gar nicht. Und ich liege dann daneben und die EZB macht es wohl, dann sagt doch jeder danach, was denn das eigentlich für einen Miep, einfach Naivling. Die EZB hat doch gesagt, dass sie es tun wird. Also, warum sagt der Markt nicht? Also, der Markt muss eigentlich am Anfang erstmal mitgehen mit dieser Forward Guidance durch die Hintertür. Ja, finde ich sehr schön von dir. Und ob es dann wirklich so weit kommt, das haben wir nun wirklich in den letzten 15 Monaten immer wieder gesehen. Ja, wenn wir noch mal zurückerinnern, Dezember letzten Jahres, Frau Lagarde sagt, es wird im Jahr 2022 keine Zinserhöhung geben. So, jetzt haben wir halt 250 Basispunkte bekommen. Ja, Juni 2022, Frau Lagarde sagt, der erste Zinsschritt wird maximal 25 Basispunkte sein. Es werden 50 Basispunkte. So, da ist ja die EZB nicht die einzige. Schauen wir mal, was bei der FED passiert. Ja, 50 Basispunkte gestern. Die FED veröffentlicht ja immer sofort dann mit der Zinsankündigung oder dem Zinsentscheid ja auch dieses Diagramm, wo dann die Erwartungen der verschiedenen FED-Mitglieder über die zukünftige Zinsentwicklung kundgetan werden. So, da sehen wir jetzt, dass es bei der FED, glaube ich, es gibt ein oder zwei Leute, die davon ausgehen, dass Ende 2023 der Zins leicht wieder sinken könnte. So, und dann sagen alle, ja, seht ihr mal, die FED geht, da kommt keine Zinssenkung. Schauen wir mal zurück, was vor einem Jahr gewesen ist bei der FED, Dezember 2021. Da gab es, glaube ich, nur ein oder zwei Leute bei der FED, die vorhergesagt haben, dass Ende 2022 der Leitzins bei 4,25 bis 4,5 stehen wird. Also auch hier wieder, ne? Der Markt, die Experten suchen natürlich alles Mögliche, um sich dran festzuhalten. Sie suchen eigentlich nach Forward Guidance und die freuen sich eigentlich einen Ast ab, wenn dann eine Notenbank wieder so eine Art von Forward Guidance gibt. Was die in diesen Zeiten wert ist, ich fürchte leider Gottes immer noch relativ wenig, aber Er hat auch eben gerade das Gespräch hier vor. Kann ich jetzt als Experte, als Analyst mich hinstellen und eigentlich gegen die Notenbank wetten, indem ich sage, naja, ich schaue mir das mal an, ich habe mir das bei der EZB angeschaut, ich gucke mir die Wachstumsprognosen an, die sehen mir doch sehr optimistisch aus, was 2023 angeht. Ich schaue mir mal die Inflationsprognosen an, die finde ich eigentlich ein Stück zu hoch. Ja, irgendwas auch im Vergleich zu unseren eigenen Prognosen. So, und stelle mir das hin und sage, okay, irgendwann kommt der Moment, an dem die EZB feststellen wird, hey, die ING-Prognosen, die waren eigentlich doch viel näher an der Wahrheit. Sie müssen ihre eigenen Prognosen revidieren und dann, bang, ist die Inflationsrate halt 2025 nicht mehr auf 2,3% wie heute. Und der Grund dafür, dass man weitermachen muss, sondern ist die Inflation dann schon bei, wird die erwartet auf 2% und kann man auch stoppen mit den Zinsschritten. Also Forward Guidance durch die Hintertür, korrekt. Dadurch sehen wir jetzt auch, dass der Markt seine Erwartung anpasst oder schon auch angepasst hat, es in den ersten Minuten nach dem Treffen, ob es dann auch wirklich so kommen wird. Ich würde aktuell sagen, ich gehe davon aus, wir bekommen sicherlich, ja, for what it's worth, 100 Basispunkte, 2x50 im Februar und im März, weil ansonsten die EZB halt wirklich dann nur dreckig geredet hat, ja, in der deutschen Übersetzung. Ob dann im zweiten Quartal 2023 auch nochmal eine Zinserhöhung kommt, das kann man jetzt so als Experte dann so ein bisschen präsentieren, als wenn der kommt, dann wird das definitiv der Fehler sein. Ich schließe nicht aus, dass er kommen wird, aber da würde ich hier doch ein bisschen mehr Fragezeichen haben noch.
Wir hatten es ja eben schon kurz angesprochen, dass diverses EZB-Personal sich im Vorfeld der Sitzung schon geäußert hatte, weil eben der EZB wohl nicht so ganz geschmeckt hatte, was da an den Kapitalmärkten mit den Zinssätzen passiert war und man der Meinung war, dass sich die Märkte schon zu sehr auf diese 50 Basispunkte eingeschossen haben. Können solche verbalen, kurzfristigen Interventionen für die Zukunft eine Alternative oder eine Ergänzung zu einer richtigen Forward Guidance sein? Oder ist das so ein Mikromanagement dann doch unter dem Niveau der EZB?
Das Mikromanagement, ja, ganz deutlich, weil nachhaltig ist wirklich nur, wenn ich dann auch wirklich Taten folgen lasse. Wenn ich nur mit Worten, es ist keine Notenbank der Welt in der Lage, um nachhaltig oder längerfristig die Märkte zu beeinflussen. Und wenn der Markt irgendwann merkt, dass die Taten gar nicht folgen, dann ist halt diese verbale Forward Guidance für dich nichts mehr wert.
Ja, schauen wir doch mal, was jetzt tatsächlich passiert mit den Zinsen, die jetzt erhöht worden sind seit Mitte des Jahres und eben auch noch vermutlich weiter erhöht werden, bis zumindest mal Ende des ersten Quartals im kommenden Jahr. Treibendes Moment hinter dem Ganzen ist ja letzten Endes das Bestreben der EZB, sich als glaubwürdige Inflationsbekämpferin auch zu positionieren, auch wenn wir schon mehrfach festgestellt haben, dass die EZB tatsächlich an der aktuellen Inflation und deren zugrunde liegenden Wirkungszusammenhängen wenig ändern kann mit ihren Zinssätzen. Aber es geht natürlich auch so ein bisschen um das Management von Erwartungen, also wie die Zinsen in der Zukunft aussehen werden und wie Inflationsraten in der Zukunft aussehen werden. Die EZB versucht ja sozusagen auf der Nachfrageseite jetzt hier tätig zu werden und durch eine restriktivere Geldpolitik die Nachfrageseite runterzudrücken, um damit den Preisdruck sozusagen aus den Märkten idealerweise rauszunehmen. Hat das Aussicht auf Erfolg? Hat das Aussicht darauf, dass tatsächlich für die Warengruppen, die am stärksten von der Inflation betroffen sind, da die Nachfrage noch weiter gedrosselt wird? Oder sind sinkende oder Effekte sinkender Nachfrage nicht eher darauf zurückzuführen, dass Menschen ihren Konsum verringern, einfach aufgrund der hohen Preise?
Es ist genau Letzteres. Und das ist ja auch immer wieder die Kritik, die ich auch habe an dem, was die EZB jetzt macht. Ne? Normalisierung der Geldpolitik ist ja alles super. Aber jetzt ist auch so darzustellen, dass die EZB in der Lage wäre, die Wirtschaft so runterzufahren, die Nachfrageseite runterzufahren, halte ich überzogen. Wir haben denn, meine, was kann denn die EZB jetzt mal beeinflussen, um es wirklich runterzukochen? Die beeinflusst doch nicht die Nahrungsmittelpreise oder die Energiepreise und selbst irgendwo die Preise, die jetzt irgendwie im Einzelhandel bezahlt werden, kann die EZB mit ihren reinen Zinsen auch nicht beeinflussen. Was die EZB beeinflussen kann, ist, dass sie über Zinsen die Kreditvergabe oder die Kreditnachfrage steuert. Also, aber wie viele Leute gehen dann in Deutschland das Einkaufen mit einem Verbraucherkredit? Wie viele Leute nehmen Kredit auf, um jetzt abends noch in den Supermarkt zu gehen oder die Weihnachtsgeschenke zu kaufen? So, da hat ja der Zins überhaupt keinen Einfluss darauf. Der Zins hat einen Einfluss auf Investitionsentscheidungen. Der Zins hat einen Einfluss darauf, dass jetzt in bestimmten Sektoren aufgrund der stark gestiegenen Kreditzinsen keine neuen Investitionen getätigt werden. Und dann müssen wir mal hoffen, dass das nicht genau die Sektoren sind, in denen wir jetzt eigentlich Investitionen brauchen, nämlich im Energiebereich, erneuerbare Energie, Nachhaltigkeit. Also das ist nur, weil die Modelle irgendwo sagen, der Zins geht hoch und damit sinkt die Nachfrage. So einfach ist es nicht. Und genau wie du sagst, irgendwann kühlt sich natürlich die Nachfrage bei solchen Inflationsraten, bei solchen Preissteigerungen automatisch ab, weil einfach der Käufer, der Verbraucher nicht mehr in der Lage ist, um es sich zu leisten. So, dann bricht die Nachfrage weg. Und das ist ja auch das Argument, weshalb man ja auch mal warten sollte. Also von daher ist es jetzt, ich finde es jetzt auch überzogen. So, wir haben ja immer die Situation, wir müssen ja vorhersagen, was wird die EZB tun. So, das können wir immer nur machen auf Basis von uns irgendwie in die Gedanken, in die Köpfe der EZB zu versetzen, ihre Aussagen für bare Münze zu nehmen. Und da sehen wir, ja, da kommen jetzt noch mehr Zinserhöhungen. Nur bringen die jetzt wirklich was? Nee, die laufen mit jedem weiteren Zinsschritt, laufen wir jetzt eigentlich Gefahr, dass wir wichtige Investitionen in Europa verhindern. Und das Einzige, ja, was man und was wir auch sehen werden, ist, dass auch zum Beispiel die Nachfrage nach Immobilien, Immobilienkredite, dass die jetzt auch teurer werden, da wir auch die Nachfrage sich deutlich abschwächen wird. Aber für mich ist wirklich das Allerwichtigste, wir haben eine Situation, in der wir neue Investitionen brauchen und der ja nicht nur im Energiebereich, Digitalisierung, Infrastruktur, also all die Themen, die wir auch hier im Podcast schon durch und durch besprochen haben. Die Investitionen mache ich natürlich jetzt mit den gestiegenen Zinsen deutlich schwieriger.
Ja, du hast es eben auf den Punkt gebracht, die EZB kann nicht direkt die Preise beeinflussen. Was sie mehr oder weniger direkt beeinflussen kann, ist der Preis für Geld, nicht der für Waren. Sprich die Zinsen, die kann sie beeinflussen und darüber dann möglicherweise auch die Kreditnachfrage. Sehen wir denn da Effekte der Zinserhöhung der EZB? Du hast es angesprochen, zum Beispiel im privaten Bereich, vornehmlich natürlich bei den Immobilienkrediten und der Nachfrage nach Krediten für Hausbau und Hauskauf, aber eben auch im Bereich der Investitionskredite sehen wir, dass da Nachfrage sich abschwächt und eben dann möglicherweise zu den Auswirkungen führen könnte, die du gerade skizziert hast.
Ja, also wir sehen die im privaten Bereich, aber den Verbrauchern sehen wir die ganz deutlich. Da ist das auch, das ist eigentlich historisch immer so gewesen, dass die Nachfrage oder allgemein Konsumentenkredite und Immobilienkredite doch sehr schnell und sehr stark auf Zinsveränderungen reagieren. Im Unternehmensbereich ist es ein bisschen anders. Im Unternehmensbereich haben wir diese Reaktion noch nicht so stark gesehen. Wir haben eigentlich fast das Gegenteil gesehen. Wir haben jetzt im Unternehmensbereich gesehen, dass viele Unternehmen, die jetzt nochmal schnell mit kurzfristiger Liquidität voll gesaugt haben. Ja, das heißt dann auf Neudeutsch Working Capital. Also da hat man gesehen, und das sind dann wirklich so, das sind dann Kredite ein Monat bis zu drei Monaten Laufzeit. Aber das ist halt aus Angst vor der Rezession. Das sind jetzt keine Kredite für Investitionen. Was wir dann halt normalerweise sehen in jedem Zyklus, ist, dass die Nachfrage nach Unternehmenskrediten, die dann eingesetzt werden für Investitionen, mit einer gewissen Verzögerung auf die Leitzinserhöhung reagieren. Und das ist ja auch, da frage ich auch, warum hat denn eine EZB das eigentlich in ihren Wachstums- und Inflationsprognosen nicht mitgenommen? Ja, weil das ist auch relativ, das sind auch Standardmodelle, dass wenn ich jetzt dieses Jahr jetzt 250 Basispunkte Zinserhöhung habe, dann sollte ich davon ausgehen, dass die Nachfrage nach Unternehmenskrediten im Jahr 2023 stark abnehmen wird.
Ja, behalten wir das mal weiter im Auge. Behalten wir auch weiter im Auge, was die EZB noch tun wird auf den folgenden Ratssitzungen. Die nächste ist jetzt nicht in 6 Wochen, sondern in 7 Wochen, Anfang Februar. Offensichtlich will auch bei der EZB also jemand Weihnachten und Neujahr feiern. Ich freue mich drauf. Möglicherweise machen wir beide den ja wieder. Wenn es sich so ausgeht, dann sprechen wir uns zu dem Thema wieder. Ansonsten, Carsten, vielen Dank für deine Einschätzungen und Einordnungen. Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für die Zeit, für die Aufmerksamkeit, die Sie uns wieder geschenkt haben. Hinterlassen Sie uns bitte Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Lassen Sie uns wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder nicht so gut gefällt. Anregungen, Themenvorschläge, Kritik, immer her damit. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.